Radio Gloria, Gott ist die Liebe. Ein Grüezi und ein herzliches Willkommen am Mikrofon ist Andrea Marti. Leo der 13. war es, der 1891 mit seiner Enzyklika Rerum Novarum der katholischen Soziallehre ein festes Fundament gab. Ein Text, der in der Gegenwart immer noch hohe Aktualität hat und neu gelesen werden will. Und heute freuen wir uns ganz besonders, einen Kenner dieser Thematik bei uns begrüßen zu dürfen. Pfarrer Guido Hangartner, vielen bekannt als engagierter Seelsorger und profilierter Theologe. Er hat im Rahmen eines Studiums eine wissenschaftliche Arbeit über die Aktualität der Rerum Novarum Enzyklika im Jahre 1991 verfasst. Im Rahmen einer vierteiligen Sendereihe referiert Pfarrer Guido Hangartner über die zentralen Leitfragen dieser Enzyklika. Nun freuen wir uns auf die erste Sendung und sein Referat.
Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Papst Leo der 13., Rerum Novarum 1891, Teil 1 von 4. Österreichische Kommission Justitia et Pax, Dokumentationsarchiv zur katholischen Soziallehre, DAKS, Papst Leo der 13., Rerum Novarum, Enzyklika. Vorbemerkung: Das lateinische Original hat noch keine Kapitelzählungen. So existieren in den verschiedenen Übersetzungen unterschiedliche Zählungen. Hier wird die des DAKS verwendet. Über die Arbeiterfrage. Ehrwürdige Brüder, Gruß und apostolischer Segen. Erstens. Der Geist der Neuerung, welcher seit langem durch die Völker geht, musste, nachdem er auf dem politischen Gebiet seine verderblichen Wirkungen entfaltet hatte, folgerichtig auch das volkswirtschaftliche Gebiet ergreifen. Viele Umstände begünstigen diese Entwicklung. Die Industrie hat durch die Vervollkommnung der technischen Hilfsmittel und eine neue Produktionsweise mächtigen Aufschub gewonnen. Das gegenseitige Verhältnis der besitzenden Klasse und der Arbeiter hat sich wesentlich umgestaltet. Das Kapital ist in den Händen einer geringen Zahl angehäuft, während die große Menge verarmt. Es wächst in den Arbeitern das Selbstbewusstsein, ihre Organisation erstarkt. Dazu gesellt sich der Niedergang der Sitten. Dieses alles hat den sozialen Konflikt wachgerufen, vor welchem wir stehen. Wie viel in diesem Kampf auf dem Spiel steht, das zeigt die bange Erwartung der Gemüter gegenüber der Zukunft. Überall beschäftigt man sich mit dieser Frage, in den Kreisen von Gelehrten, auf fachmännischen Kongressen, in Volksversammlungen, in den gesetzgebenden Körperschaften und im Rate der Fürsten. Die Arbeiterfrage ist geradezu in den Vordergrund der ganzen Zeitbewegung getreten. Im Hinblick auf die Sache der Kirche und die gemeinsame Wohlfahrt haben wir schon früher, ehrwürdige Brüder, das Wort ergriffen, um in den Rundschreiben über die politische Autorität, über die Freiheit, über den christlichen Staat und über andere verwandten Gegenstände die betreffenden Irrtümer der Gegenwart zu kennzeichnen und zurückzuweisen. Wir achten es aus gleichem Grunde für zweckmäßig, dass nämlich im vorliegenden Schreiben hinsichtlich der Arbeiterfrage zu tun, zwar ist dieser Gegenstand von uns auch in anderen Schreiben berührt worden, aber nunmehr gedenken wir, über denselben nach seinem ganzen Umfange unserem apostolischen Amt gemäß uns auszusprechen. Wir wollen die Grundsätze darlegen, welche für eine richtige und billige Entscheidung der Frage maßgebend sein müssen. Die ganze Frage ist ohne Zweifel schwierig und voller Gefahren. Schwierig, weil Recht und Pflicht im gegenseitigen Einverhältnis von Reichen und Besitzlosen, von denen, welche die Arbeitsmittel und denen, welche die Arbeit liefern, abzumessen, in der Tat keine geringe Aufgabe ist. Und voller Gefahren, weil eine wühlerische Partei nur allzu geschickt das Urteil irreführt und Aufregung und Empörungsgeist unter den unzufriedenen Massen verbreitet. Zweitens. Indessen, es liegt nun einmal zutage und es wird von allen Seiten anerkannt, dass geholfen werden muss, und zwar, dass baldige, ernste Hilfe Not tut, weil unzählige ein wahrhaft gedrücktes und unwürdiges Dasein führen. In der Umwälzung des vorigen Jahrhunderts wurden die alten Genossenschaften der arbeitenden Klasse zerstört, keine neuen Einrichtungen traten zum Ersatz ein, das öffentliche und staatliche Leben entkleidete sich zudem mehr und mehr der christlichen Sitte und Anschauung. Und so geschah es, dass die Arbeiter allmählich der Herzlosigkeit reicher Besitzer und der ungezügelten Habgier der Konkurrenz isoliert und schutzlos überantwortet wurden. Ein gieriger Wucher kam hinzu, um das Übel zu vergrößern. Und wenn auch die Kirche zum Öfteren den Wucher das Urteil gesprochen, fährt dennoch Habgier und Gewinnsucht fort, denselben unter einer anderen Maske auszuüben. Produktion und Handel sind fast zum Monopol von wenigen geworden, und so konnten wenige übermäßig Reiche einer Masse von Besitzlosen ein nahezu sklavisches Joch auflegen. Drittens. Zur Hebung dieses Übels verbreiten die Sozialisten, indem sie die Besitzlosen gegen die Reichen aufstacheln, die Behauptung, der private Besitz müsse aufhören, um einer Gemeinschaft der Güter Platz zu machen, welche mittels der Vertreter der städtischen Gemeinwesen oder durch die Regierungen selbst einzuführen wäre. Sie wähnen, durch eine solche Übertragung alles Besitzes von den Individuen an die Gesamtheit die Missstände heben zu können. Es müssten nur einmal das Vermögen und dessen Vorteile gleichmäßig unter den Staatsangehörigen verteilt sein. Indessen, dieses Programm ist weit entfernt, etwas zur Lösung der Frage beizutragen. Es schädigt vielmehr die arbeitenden Klassen selbst. Es ist ferner sehr ungerecht, indem es die rechtmäßigen Besitzer vergewaltigt. Es ist endlich der staatlichen Aufgabe zuwider, ja führt die Staaten in völlige Auflösung. Viertens. Vor allem liegt nämlich klar auf der Hand, dass die Absicht, welche den Arbeiter bei der Übernahme seiner Mühen leitet, keine andere als die ist, dass er mit dem Lohn zu irgendeinem persönlichen Eigentum gelange. Indem er Kräfte und Fleiß einem anderen leiht, will er für seinen eigenen Bedarf das Nötige erringen. Er sucht also ein wahres und eigentliches Recht nicht bloß auf die Zahlung, sondern auch auf freie Verwendung derselben. Gesetzt, er habe durch Einschränkung Ersparnisse gemacht und sie der Sicherung halber zum Ankauf eines Grundstücks verwendet, so ist das Grundstück eben der ihm gehörige Arbeitslohn, nur in anderer Form. Es bleibt in seiner Gewalt und Verfügung, nicht minder als der erworbene Lohn. Aber gerade hierin besteht offenbar das Eigentumsrecht an beweglichem wie unbeweglichem Besitze. Wenn also die Sozialisten dahin streben, den Sonderbesitz in Gemeingut umzuwandeln, so ist klar, wie sie dadurch die Lage der arbeitenden Klassen nur ungünstiger machen. Sie entziehen denselben ja mit dem Eigentumsrecht die Vollmacht, ihren erworbenen Lohn nach Gutdünken anzulegen. Sie rauben ihnen eben dadurch Aussicht und Fähigkeit, ihr kleines Vermögen zu vergrößern und sich durch Fleiß zu einer besseren Stellung emporzubringen. Aber was schwerer wiegt, das von den Sozialisten empfohlene Hilfsmittel der Gesellschaft ist offenbar der Gerechtigkeit zuwider, denn das Recht zum Besitze privaten Eigentums hat der Mensch von der Natur erhalten. Fünftens. Es tritt, wie in anderen Dingen, so auch hierin ein wesentlicher Unterschied zwischen Mensch und Tier hervor. Das Tier bestimmt sich nicht selbst, sondern wird durch den doppelten Instinkt seiner Natur geleitet. Dasselbe beschützt seine Vermögen, er fördert die Entwicklung der Kräfte, er erregt und bestimmt deren Bestätigung. Indem der eine Instinkt das Tier zu seiner Selbsterhaltung treibt, bestimmt es der andere zur Erhaltung seines Geschlechtes. Für beide aber ist es auf den Bereich desjenigen, was ihm gegenwärtig ist, angewiesen. Eine Grenze, über welche es nicht hinauskommt, weil es nur durch das sinnliche Vermögen und durch Einzeleindrücke beherrscht wird. Weit davon entverschieden ist die Natur des Menschen. In ihm finden sich einerseits das Wesen des Tieres in seiner Ganzheit und Vollkommenheit, und so besitzt er wie dieses das Vermögen sinnlichen Genusses. Aber seine Natur geht nicht in einer tierischen auf, mag man sich letztere in ihm noch so vervollkommnet denken, er hebt sich hoch über die tierische Seite seiner selbst und macht diese sich dienstbar. Was den Menschen adelt und ihn zu der ihm eigenen Würde erhebt, das ist der vernünftige Geist. Dieser verleiht ihm seinen Charakter als Mensch und trennt ihn seiner ganzen Wesenheit nach vom Tier. Eben weil er aber mit Vernunft ausgestattet ist, sind ihm irdische Güter nicht zum bloßen Gebrauche anheimgegeben wie dem Tier, sondern er hat persönliches Besitzrecht. Besitzrecht nicht bloß auf Dinge, die beim Gebrauche verzehrt werden, sondern auch auf solche, welche in und nach dem Gebrauche bestehen bleiben.
Pfarrer Guido Hangartner referiert über die Enzyklika Rerum Novarum. Weiterhin wünschen wir Ihnen viel Erbauung und geistlichen Gewinn.
Sechstens. Eine tiefere Betrachtung der Natur des Menschen lehrt diese noch klarer. Da der Mensch mit seinem Denken unzählige Gegenstände umfasst, mit den gegenwärtigen und zukünftigen verbindet und Herr seiner Handlungen ist, so bestimmt er unter dem ewigen Gesetz und unter der allweisen Vorsehung Gottes sich selbst nach freiem Ermessen. Es liegt darum in seiner Macht, unter den Dingen die Wahl zu treffen, die er zu seinem eigenen Wohl nicht allein für die Gegenwart, sondern auch für die Zukunft als die ersprießlichste erachtet. Hieraus folgt, es müssen Rechte erworben werden können, nicht bloß auf Eigentum an Erzeugnissen des Bodens, sondern auch auf Eigentum am Boden selbst. Denn was dem Menschen sichere Aussicht auf künftigen Fortbestand seines Unterhalts verleiht, das ist nur der Boden mit seiner Produktionskraft. Immer unterliegt der Mensch Bedürfnissen, sie wechseln nur ihre Gestalt, sind die heutigen befriedigt, so stellen morgen andere ihre Anforderungen. Die Natur muss den Menschen demgemäß eine bleibende unversiegelte Quelle zur Befriedigung seiner Bedürfnisse angewiesen haben, und eine solche Quelle ist nur die Erde mit den Gaben, die sie unaufhörlich wendet. Es ist auch kein Grund vorhanden, die allgemeine Staatsfürsorge in Anspruch zu nehmen, denn der Mensch ist älter als der Staat und darum besaß er das Recht auf Erhalt seines körperlichen Daseins, ehe es einen Staat gegeben. Siebtens. Dass aber Gott, der Herr, die Erde dem ganzen Menschengeschlecht zum Gebrauch und zur Nutznießung übergeben hat, dies steht durchaus nicht dem Sonderbesitz entgegen. Denn Gott hat die Erde nicht in dem Sinne der Gesamtheit überlassen, als sollten alle ohne Unterschied Herren über dieselbe sein, sondern insofern, als er selbst keinem Menschen einen besonderen Anteil derselben zum Besitze angewiesen, vielmehr dem Fleiß der Menschen und den von den Völkern zu treffenden Einrichtungen die Ordnung der Eigentumsverhältnisse unter ihnen anheimgegeben hat. Übrigens, wie immer unter die Einzelnen verteilt, hört der Erdboden nicht auf, der Gesamtheit zu dienen, denn es gibt keinen Menschen, der nicht von dessen Erträgnissen lebt. Wer ohne Besitz ist, bei dem muss die Arbeit dafür eintreten, und man kann sagen, die Beschaffung aller Lebensbedürfnisse geschehe durch Arbeit, entweder durch die Bearbeitung des eigenen Bodens oder durch Arbeit in irgendeinem anderen Erwerbszweig, dessen Lohn zuletzt nur von der Frucht der Erde kommt und mit der Frucht der Erde vertauscht wird. Es ergibt sich hieraus wieder, dass privater Besitz vollkommen eine Forderung der Natur ist. Die Erde spendet zwar in großer Fülle das, was zur Erhaltung und zumal zur Vervollkommnung des irdischen Daseins nötig ist, aber sie kann es nicht aus sich spenden, das heißt nicht ohne Bearbeitung und Pflege durch den Menschen. Indem der Mensch an die Gewinnung der Güter der Natur körperlichen Fleiß und geistige Sorge setzt, macht er sich eben dadurch den bearbeiteten Teil zu eigen. Es wird dem Letzteren sozusagen der Stempel des Bearbeiters aufgedrückt. Also entspricht es durchaus der Gerechtigkeit, dass dieser Teil sein eigen sei und sein Recht darauf unverletzlich bleibe. Achtens. Die Beweiskraft des Gesagten ist so einleuchtend, dass es nur Verwunderung erwecken kann, entgegengesetzte, veraltete Theorien vortragen zu hören. Man behauptet nämlich, eigentliches Bodeneigentum sei gegen die Gerechtigkeit und nur die Nutznießung des Bodens oder der Teile desselben könne den Einzelnen zustehen. Die Scholle des Herrn, welche seine Anlagen und Baulichkeiten trägt, sei nicht sein eigen, und der Acker, den der Landwirt als den seinen bearbeitet, gehöre nicht ihm. Man will nicht sehen, dass dies ebenso viel heißt, wie einen Raub ausführen an dem, was durch die Arbeit erworben ist. Jenes früher wüste Erdreich hat doch durch den Fleiß der Bebauer und durch ihre kundige Behandlung die Gestalt völlig verändert. Es ist aus Wildnis fruchtbares Ackerfeld, aus verlorener Öde ein ergiebiger Boden geworden. Was dem Boden diese neue Form verliehen, das ist derart mit ihm eins, dass es großenteils unmöglich von ihm zu trennen ist. Und es soll kein Widerspruch gegen alle Gerechtigkeit sein, jenen Boden mit der Behauptung, dass Eigentum nicht bestehen dürfe, seinem Besitzer zu entziehen und dasjenige anderen zu überantworten, was der Bauer im Schweiße seines Angesichts geschaffen hat. Nein, wie die Wirkung ihrer Ursache folgt, so folgt die Frucht der Arbeit als rechtmäßiges Eigentum demjenigen, der die Arbeit vollzogen hat. Mit Recht hat darum die Menschheit unbekümmert um die abweichende Meinung weniger immer im Naturgesetz die Grundlage für den Sonderbesitz gefunden und hat diesen durch die praktische Anerkennung der Jahrhunderte geheiligt, weil derselbe mit der Menschennatur und der Idee eines friedlichen und ruhigen Zusammenlebens gänzlich stimmt. Sie hat sich weise leiten lassen von der Forderung des natürlichen Gesetzes und bleibt unbekümmert um vereinzelte Einreden, Gedankenstrich, die staatlichen Gesetze aber, die ihre Verbindlichkeit, sofern sie gerecht sind, vom Naturgesetz herleiten, haben überall das in Rede stehende Recht bestätigt und mit Strafbestimmungen gestützt. Auch die göttlichen Gesetze verkünden das Besitzrecht, und zwar mit solchem Nachdruck, dass sie sogar das Verlangen nach fremdem Gut streng verbieten. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Haus, Acker, Knecht, Magd, Ochs, Esel und alles, was sein ist. Neuntens. Betrachten wir nunmehr den Menschen als geselliges Wesen, und zwar zunächst in seiner Beziehung zur Familie, so stellt sich das Recht des Einzelnen auf Privatbesitz noch deutlicher dar. Wenn ihm dieses, sofern er Einzelwesen ist, zukommt, so kommt es ihm noch mehr zu in Rücksicht auf das häusliche Zusammenleben. In Bezug auf die Wahl des Lebensstandes ist es der Freiheit eines jeden anheimgegeben, entweder den Rat Jesu Christi zu enthaltsamem Leben zu folgen oder in die Ehe zu treten. Kein menschliches Gesetz kann dem Menschen das natürliche und ursprüngliche Recht auf die Ehe entziehen. Keines kann den Hauptzweck dieser durch Gottes heilige Autorität seit der Erschaffung eingeführten Einrichtung irgendwie einschränken. Wachset und mehret euch. Mit diesen Worten war die Familie gegründet. Die Familie, die häusliche Gesellschaft, ist eine wahre Gesellschaft mit allen Rechten derselben, so klein immerhin diese Gesellschaft sich darstellt. Sie ist älter als jegliches andere Gemeinwesen und deshalb besitzt sie unabhängig vom Staate ihre innewohnenden Rechte und Pflichten. Wenn nun jedem Menschen, wie gezeigt, als Einzelwesen die Natur das Recht Eigentum zu besitzen verliehen hat, so muss sich dieses Recht auch im Menschen, insofern er Haupt einer Familie ist, finden. Ja, das Recht besitzt im Familienhaupte noch mehr Energie, weil der Mensch sich im häuslichen Kreis gleichsam ausdehnt. Zehntens. Ein dringendes Gesetz der Natur verlangt, dass der Familienvater den Kindern den Lebensunterhalt und alles Nötige verschaffe, und die Natur leitet ihn an, auch für die Zukunft die Kinder zu versorgen, sie gegenüber den irdischen Wechselfällen instand zu setzen, sich selbst vor Elend zu schützen. Er ist es ja, der in den Kindern fortlebt und sich gleichsam in ihnen wiederholt. Wie soll er aber jenen Pflichten gegen die Kinder nachkommen können, wenn er ihnen nicht einen Besitz, welcher fruchtet, als Erbe hinterlassen darf? Wie der Staat, so ist auch die Familie, wie schon gesagt, im eigentlichen Sinne eine Gesellschaft, und es regiert selbstständige Gewalt in ihr, nämlich die väterliche. Innerhalb der von ihrem nächsten Zwecke bestimmten Grenzen besitzt demgemäß die Familie zum wenigsten die gleichen Rechte wie der Staat in Wahl und Anwendung jener Mittel, die zu ihrer Erhaltung und ihrer berechtigten freien Bewegung unerlässlich sind. Wir sagen zum wenigsten die gleichen Rechte, denn da das häusliche Zusammenleben sowohl der Idee als auch der Sache nach früher ist als die bürgerliche Gemeinschaft, so haben auch seine Rechte und seine Pflichten den Vortritt, weil sie der Natur näher stehen. Wenn Individuum und Familie, nachdem sie im Verband der staatlichen Gesellschaft sind, seitens der letzteren nur Schädigung fänden statt Nutzen, nur Verletzung des ureigenen Rechtes statt Schutz, so würde der Staatsverband eher als Gegenstand der Abneigung und des Hasses erscheinen müssen, denn als ein begehrenswertes Gut. 11. Ein großer und gefährlicher Irrtum liegt also in dem Ansinnen an den Staat, als müsse er nach seinem Gutdünken in das Innere der Familie des Hauses eindringen. Allerdings, wenn sich eine Familie in äußerster Not und in so verzweifelter Lage findet, dass sie sich in keiner Weise helfen kann, so ist es der Ordnung entsprechend, dass staatliche Hilfeleistung für die äußerst Bedrängten eintretete. Die Familien sind eben Teil des Staates. Ebenso hat die öffentliche Gewalt zum Rechtsschutz einzugreifen, wenn innerhalb der häuslichen Mauern erhebliche Verletzungen des gegenseitigen Rechtes geschehen, Übergriffe in Schranken weisen und die Ordnung herstellen, heißt dann offenbar nicht Befugnisse der Familie und der Individuen an sich reißen. Der Staat befestigt in diesem Falle die Befugnisse der Einzelnen, er zerstört sie nicht. Allein an diesem Punkt muss er Halt machen. Über obige Grenzen darf er nicht hinaus, sonst handelt er dem natürlichen Recht entgegen. Die väterliche Gewalt ist von Natur so beschaffen, dass sie nicht zerstört, auch nicht vom Staate an sich gezogen werden kann. Sie weist eine gleiche ehrwürdige Herkunft auf wie das Leben des Menschen selbst. Die Kinder sind, um mit dem heiligen Thomas zu sprechen, gewissermaßen ein Teil des Vaters. Sie sind gleichsam eine Entfaltung seiner Person. Auch treten sie in die staatliche Gemeinschaft als deren Teilnehmer, wenn man im eigentlichen Sinne reden will, nicht selbstständig, nicht als Individuen ein, sondern vermittels der Familiengemeinschaft, in welcher sie das Leben empfangen haben. Aus eben diesem Grunde, weil nämlich die Kinder von Natur einen Teil des Vaters bilden, stehen sie nach den Worten des heiligen Lehrers unter der Sorge der Eltern, ehe sie den Gebrauch des freien Willens haben. Das sozialistische System also, welches die elterliche Fürsorge beiseite setzt, um eine allgemeine Staatsfürsorge einzuführen, versündigt sich an der natürlichen Gerechtigkeit und zerreißt gewaltsam die Fugen des Familienhauses. 12. Aber sieht man selbst von der Ungerechtigkeit ab, so ist es ebenso wenig zu leugnen, dass dieses System in allen Schichten der Gesellschaft Verwirrung herbeiführen würde. Eine unerträgliche Beengung aller, eine sklavische Abhängigkeit würde die Folge des Versuches seiner Anwendung sein. Es würde gegenseitiger Missgunst, Zwietracht und Verfolgung Tür und Tor geöffnet. Mit dem Wegfalle des Spornes zur Strebsamkeit und Fleiß würde auch die Quelle des Wohlstandes versiegen. Aus der eingebildeten Gleichheit aller würde nichts anderes als der nämlich klägliche Zustand der Entwürdigung für alle. Aus alledem ergibt sich klar die Verwerflichkeit der sozialistischen Grundlehre, wonach der Staat den Privatbesitz einzuziehen und zu öffentlichem Gute zu machen hätte. Eine solche Theorie gereicht denen, welchen geholfen werden soll, lediglich zu schwerem Schaden. Sie widerstreitet den natürlichen Rechten eines jeden Menschen. Sie verzerrt den Beruf des Staates und macht eine ruhige, friedliche Entwicklung des Gesellschaftslebens unmöglich. Bei allen Versuchen, den niederen Klassen aufzuhelfen, ist also durchaus als Grundsatz festzuhalten, dass das Privateigentum ungetastet zu lassen sei. Wir gehen nunmehr zu der Darlegung über, worin die überall begehrte Abhilfe in der misslichen Lage des arbeitenden Standes zu suchen sei. 13. Mit voller Zuversicht treten wir an diese Aufgabe heran und im Bewusstsein, dass uns das Wort gebührt, denn ohne Zuhilfenahme von Religion und Kirche ist kein Ausgang aus dem Wirrsal zu finden. Aber da die Hut der Religion und die Verwaltung der kirchlichen Kräfte und die Mittel vor allem in unsere Hände gelegt sind, so könnte das Stillschweigen eine Verletzung unserer Pflicht scheinen. Allerdings sind in diesen wichtigen Fragen auch die Tätigkeit und Anstrengung anderer Faktoren unentbehrlich. Wir meinen, die Fürsten und Regierungen, die besitzende Klasse und die Arbeitgeber, endlich die Besitzlosen, um deren Stellung es sich handelt. Aber wir sagen mit allem Nachdruck, lässt man die Kirche nicht zur Geltung kommen, so werden alle menschlichen Bemühungen vergeblich sein. Denn die Kirche ist es, welche aus dem Evangelium einen Schatz von Lehrern verkündet, unter deren kräftigem Einfluss der Streit sich beilegen oder wenigstens seine Schärfe verlieren und mildere Formen annehmen kann. Sie ist es, die den Geistern nicht bloß Belehrung bringt, sondern auch mit Macht auf eine den christlichen Vorschriften entsprechenden Regelung der Sitten bei jedem Einzelnen hinwirken. Die Kirche ist ohne Unterlass damit beschäftigt, die soziale Lage der niederen Schichten durch nützliche Einrichtungen zu heben. Sie ist endlich vom Verlangen beseelt, dass die Kräfte und Bestrebungen aller Stände sich zur Förderung rang, der wahren Interessen der Arbeiter zusammenzutun, und hält ein Vorgehen der staatlichen Autorität auf dem Weg der Gesetzgebung innerhalb der nötigen Schranken für unerlässlich, damit der Zweck erreicht werde. Ende Teil 1 von 4. Weitere Informationen und das Skript dieses Vortrages bzw. dieser Enzyklika erhalten Sie kostenlos unter www.oder.ch. Der Friede sei mit euch allen. Und so segne ich Sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
Die heutige Sendung steht unter dem Titel Die Enzyklika Rerum Novarum, heute im ersten Beitrag der vierteiligen Sendereihe. Wir danken Ihnen, lieber Pfarrer Guido Haumgartner, ganz herzlich für Ihre tiefgründigen Einsichten in das sozialethische Denken von Papst Leo dem 13. Wir wünschen Ihnen, lieber Pfarrer Guido Haumgartner, in Ihrem priesterlichen Dienst, in Ihrer Berufung, den besonderen Segen Gottes an der Hand Marias. Vergelt's Gott und alles Gute. Liebe Hörfamilie, wir danken Ihnen herzlich für Ihre Treue, Ihr Dabeisein, Ihre Gebete und Ihr Opfer. So verabschiede ich mich von Ihnen allen. Am Mikrofon ist Andrea Marti gsi. Pfüatzi Gott!